Ist das Kunst oder kann das weg? Nach dem Echo und der Documenta hätte es jetzt auch noch die Berlinale mit antisemitischen Äußerungen. Anstelle von Empörung klatsche das rückgratlose Publikum tösenden Applaus.
In dieser Folge von Selbstvergewisserung im Dialog diskutieren wir die mediale Kritik an der Berlinale. Nach Begriffen wie Apartheid oder Genozid an den Palästinensern werden die Antisemitismusstimmen lauter. Aber sollte man hierbei von Antisemitismus sprechen oder sind die Kritikpunkte gerechtfertigt?
Hört unbedingt mal rein. Klickt dazu unten auf den YouTube-Link. Macht's erstmal gut und bis gleich.
Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast.
Damit wieder ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuesten Folge. Mir gegenüber auch diesmal wieder der Marion.
Moin, Kevin.
Tja, keine Woche ohne Skandale, Krisen oder dergleichen. In dieser Woche möchte ich mit dir über den Antisemitismus-Skandal sprechen, der die gesamte Berlinale überschattet hat. Bevor ich aber den Ball zu dir werfe, eine kurze Anmerkung an die Zuschauer. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, dann hinterlasst uns gern ein kostenloses Abo. Und wenn euch diese Folge gefällt, gebt uns gern einen Daumen nach oben und teilt es auch mit euren Freunden. Jetzt aber zurück zu dir, Marian. Das, was da an der Berlinale vorgefallen ist, war das aus deiner Sicht Kritik oder Antisemitismus? Wie schätzt du die Sache ein?
Ja, ich schätze das so ein, dass es sich nicht um Antisemitismus handelt, wenn man Israel kritisiert. Okay. Wir haben das immer wieder in verschiedenen Formen im Kulturbetrieb, bei der Documenta, jetzt bei der Berlinale, die Lit Cologne. Nächste Woche findet statt und da werden jetzt Jüdinnen und Juden schon mit Polizeischutz begleitet. Wenn das eben der Fall ist, dass Juden angegriffen werden, dann handelt es sich natürlich um Antisemitismus, weil sie werden angegriffen, weil aufgrund der Tatsache, dass sie Juden sind. Bei der Kritik an Israel muss man aber ganz klar differenzieren, dass sobald man Israel kritisiert für die Morde an den Palästinensern, für die Kriege im Gazastreifen, dass das eine Kritik an Israel ist, an Netanyahu, an der am Militär Israels, okay, und dass man da auf gar keinen Fall die Keule immer automatisch schwingen sollte, dass es Antisemitismus wäre. Und da muss ich ganz klar mich eben gegenstellen, dass es kein Antisemitismus war, wenn man Israel kritisiert, aber dass das möglicherweise und auch faktisch oft Hand in Hand geht, dass Judenfeinde, eben Antisemiten, Israel kritisieren, aber dann aufgrund der Tatsache, weil es Juden sind. Deswegen muss man ganz klar differenzieren, Kritik an Israel und Kritik an Juden aufgrund ihrer Religion. Wie hast du das gesehen?
Kurz zu dem Unterschied mit Kritik und Antisemitismus. Mir ist aufgefallen, dass viele, die Israel kritisieren, das unter so einer Art, das als eine Art Deckmantel benutzen, um ihren tiefsitzenden Antisemitismus ausleben zu können. Und das ist ja geschieht dann immer so verbal umsetzen, dass man sagen kann, ja, nee, das ist ja nur Kritik. Weil wenn man sich mal anschaut, aus welchen Reihen diese Kritik kommt, dann hat das immer so einen komischen Beigeschmack. Und wenn wir uns mal das Gesagte angucken, es geht ja hier konkret um diesen Regisseur Ben Russell, der mit seinem Partner Guillaume, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Guillaume Calilé oder so ähnlich, Servan Diklé und Jay Jordan, die standen da ja und er hat diese Rede gehalten, hat Israel Apartheid vorgeworfen und ein Genozid. Und wenn wir uns das mal angucken, die Definition von Apartheid und Genozid, dann trifft das hier an der Stelle nicht zu. Das hat ja auch selbst letztens der ICJ, also International Court of Justice, festgelegt, dass es hier nicht um ein Genozid handelt, weil der beinhaltet die gezielte Tötung einer bestimmten Gruppe aufgrund ihrer Religion, Hautfarbe, so wie in Südafrika oder anderen Kategorien. Und das findet hier nicht statt. Die IDF greift gezielt Terrorstellung an, also da, wo Raketen abgeschossen werden, da, wo Terroristen sich verstecken, da, wo Munition deponiert wird. Und das Perfide ist halt, die verstecken das in Wohnblöcken hinter Zivilisten und dadurch kommen halt diese zivilen Todesopfer zustande.
Ja, aber das ist gar keine Ausrede, dass du Israel quasi alles, was Israel an militärischen Einsätzen macht und eben an Mord auch dabei herauskommt, dass du das pauschal als okay abtust, weil gesagt wird, ja, die Palästinenser, die Hamas, die verschanzen sich und das ist natürlich gar nicht anders möglich, als dass man sich dort verteidigt oder dass man Zivilisten umbringt. Also ich glaube, dass es ganz klar zu sagen ist, dass man nicht zwischen den Menschen unterscheiden sollte, die umkommen, weil für mich ist das einfach absolut grauenhaft, das immer wieder zu sehen, wie viele Menschen da umkommen. Und sobald Partei ergriffen wird, so wie es bei der Berlinale war, und so, also Berlinale pro Gaza, pro Palästinenser und wie du es jetzt wieder machst, pro Israel oder pro IDF, dass das alles in eine Richtung geht, die beide falsch sind, weil sobald man eine Partei ergreift, steht man automatisch in der Kritik. Und wenn man so wie ich versuche als Politikwissenschaftler, das neutral zu sehen, ist das ein Konflikt, der angeht, der andauert seit 80, 90 Jahren und dass es da auch davor eben schon die Konflikte gibt, können wir über alles sprechen. Aber sobald man sich positioniert, ist man automatisch Kritik ausgesetzt und deswegen darf man einfach nicht Menschen gegeneinander ausspielen und sagen, ja, das, was die machen, ist okay, weil dann sagt man automatisch, das, was die anderen machen, ist nicht okay, man rechtfertigt das, was A macht und da ist man auf einer ganz falschen Fährte. Das heißt, sobald du jetzt wieder sagst, die können ja gar nicht anders, die Israelis, die verteidigen sich ja nur ausschließlich, wird sich da verteidigt, weil das Land wurde gestohlen und die Hamas, die verschanzen sich da so, dass zivile Opfer notwendig sind. Also das ist meiner Meinung nach ganz klar falsch und du hast auf jeden Fall recht, Apartheid, Genozid, darum handelt es sich nicht. Aber selbst das ist wieder nicht Antisemitismus, sondern das ist ein zu hohes Wording für das, was passiert. Ich fand zum Beispiel den Begriff Abschlachten der Palästinenser. Natürlich ist das auch ein sehr, sehr hartes Wording. Man kann kritisieren, dass man es so auf den Punkt bringt oder überspitzt und überhöht. Okay. Aber es sind natürlich tausendfache Morde an Palästinensern stattgefunden. Die FAZ zum Beispiel spricht von 20.000 Palästinensern, die in Gaza getötet worden sind, Stand Dezember 23. Die UN teilweise von mehr als 30.000 Menschen, die getötet wurden, mehr als 71.000, wie gesagt, Palästinenser, Menschen im Gazastreifen, 71.000 Menschen verletzt. Und für mich ist das einfach nicht zu rechtfertigen. Und dass man sich dann auf die Seite der Israels stellt und alles rechtfertigt und sagt, ja, diese zivilen Opfer, die sind zustande gekommen, weil es ja nicht anders geht. Das ist perfide in meinen Augen.
Also dazu zwei Sachen. Erstens, nach dem 11. September kam niemand auf die Idee, den USA zu sagen, sie dürften sich nicht verteidigen und das, wie es dann danach im Nahen Osten abging, das geht alles nicht. Es ist irgendwie komischerweise immer nur, wenn Israel sich verteidigen möchte.
Ja, aber dann würdest Kritik, du ja sagen, da dann würdest du ja noch sagen, jeder also du einzelne, vergleichst jetzt die
warte USA. Warte kurz. Am besten muss die IDF noch jede einzelne Patronenhülse rechtfertigen, warum sie die abgefeuert haben. Und da finde ich immer so, da ist die Verhältnismäßigkeit nicht so ganz gegeben.
Der Konflikt,
und die andere,
warte, ein Satz. Lass uns doch erst mal
nicht, nicht, dass ich das vergesse. Die Hamas, die könnte doch eigentlich auch sich wie Männer der IDF stellen und dann wird in einem bestimmten Gebiet zwischen den beiden gekämpft, ohne Zivilisten, ohne andere. Warum machen die das dann nicht, wenn das alles so...
Du befürwortest gerade einen Krieg zwischen Menschen, dass die sagen, wir stellen uns jetzt hier hin und wir bekämpfen uns. Okay, die Zivilisten sind raus, aber du sagst aktiv, ja, die sollen sich jetzt gegenüberstehen und kämpfen wie Männer. Also ist das deine Meinung wirklich dazu?
Also jetzt nicht wie so ein Boxring, das meine ich jetzt nicht. Nur, dass die Hamas sagt, okay, das ist ein Ding zwischen uns, zwischen IDF und Hamas. Dann sollen die auch ehrenwert wie Männer kämpfen und nicht sich feige hinter Zivilisten verstecken.
Jetzt kommt das Wort Ehre noch raus. Also, naja, also zu dem zweiten Punkt kommen wir gleich. Der erste Punkt ist ja schon wieder komplett fadenscheinig. Wenn du sagst zum Beispiel, man kann alles kritisieren, was die NATO und die USA gemacht hat bis zum 11. September 2001. Aber es war nicht die diametrale Gegenüberstellung von Afghanistan, Pakistan auf der einen Seite, die eben den Terroranschlag verübt haben und den USA auf der einen Seite. Das ist für mich so eine Stunde Null und dann beginnt der Krieg gegen den Terror. Das ist wirklich der 11. September, das ist ein sehr, sehr wichtiges Datum in der Geschichte, weil dann War on Terror mit George W. Bush, der angefangen hat, Irakkrieg, Afghanistankrieg, dass das die Punkte sind, die da anfangen. Und das ist ja schon wieder ein komplett falsches Bild, weil der Israel, also der Konflikt im Nahen Osten, der geht seit 80, 90 Jahren. Und es ist immer mal wieder die eine Partei, dann die andere Partei, die mehr.
Aber es fing doch nicht erst am 11. September an. Die Terroranschläge gingen schon in den 90ern auf Osama bin Laden zurück, der die US-Botschaft in, ich glaube, Nigeria war das, gesprengt hat.
Ja, das ist ja nicht, der Krieg gegen den Terror ist 2001. Krieg gegen den Terror ist 2001 losgegangen. Natürlich gab es vorher irgendwelche Attacken, aber der Krieg gegen den Terror, das ist ein zentrales Datum, auch historisch, politikwissenschaftlich, das gesagt wurde, Krieg gegen den Terror, gerade die USA, alles im Nahen Osten, oder die Großteile des Nahen Ostens als Konfliktgebiete gesehen, ne? Irakkrieg, Afghanistankrieg. Und das ist für mich eine Stunde Null und nicht nur für mich eine Stunde Null, sondern es ist generell eine Stunde Null im Krieg gegen den Terror. Und der Nahostkonflikt eben schon 80, 90 Jahre noch viel weiter liegt er zurück bis ins Osmanische Reich, könnten wir auch argumentieren. Und selbst davor, wenn man religiös sagt, wann das Judentum, wann der Islam in der und der Region und du sagst, das wäre eine Stunde Null gewesen, dass Israel sich teilweise an irgendeiner Stunde Null befindet. Aber man muss auch den Weg zurückgehen und sehen, dass es eben keine Stunde Null war, sondern dass beide Seiten sich gegenseitig bekämpft haben seit 80, 90 Jahren. Und deswegen für mich, dass es nicht den einen Schuldigen gibt, sondern für mich ist es so, dass jeder Mensch, der da stirbt, ist einer zu viel und dass Religionen sowieso einen überhöhten Stellenwert haben, den sie heute garantiert nicht mehr haben sollten. Und dieses Wording, das dann da reinkommt, ja, es ist ja losgegangen und dann Israel verteidigt sich ja nur, es gab eben die Siedlungspolitik schon seit Jahren und das muss man kritisch sehen. Natürlich kommt dann die Antisemitismuskeule, aber ich spreche mich eben ganz klar dafür aus, dass gerade sich auch viele Historiker und Politikwissenschaftler dafür aussprechen, dass man ganz klar trennt zwischen Kritik an Israel und Kritik am Judentum. Und Kritik am Judentum ist Antisemitismus, da muss man nicht lange drüber sprechen, das geht nicht. Und deswegen ja, verstehe ich dich dann immer nicht, wenn du dann solche Beispiele nimmst, wie dem 11. September.
Ja, den Nahostkonflikt jetzt ganz aufzudröseln, das würde den Rahmen an der Stelle sprengen. Kommen wir zum eigentlichen Thema nochmal zurück, weil was auch interessant war, war nicht nur das, was gesagt wurde, sondern auch das, was nicht gesagt wurde. Zum Beispiel wurde überhaupt nicht erwähnt, dass, und da kommen wir zu dem Punkt Framing, dass beispielsweise kein Wort zu den Geiseln gefallen wurde, dass die freigelassen werden sollen. Es gab kein Wort zum 7. Oktober und deren Opfern. Es gab zum Beispiel auch kein Wort über den Berlinale-Gewinner vom letzten Jahr, der immer noch als Geisel gehalten wird von der Hamas. Dazu wurde überhaupt nichts gesagt. Und dieses Framing, das beinhaltet ja das gezielte Auslassen von gewissen Informationen, das Überbetonen der eigenen Position und das Herabspielen von Gegenargumenten. Weil dadurch, dass sie das alles nicht erwähnt haben, entsteht der Eindruck bei den Zuhörern, ja, die IDF ist ja jetzt einfach so aus Lust und Dollerei, was einfach nicht stimmt. Das hat einen Grund, nämlich den 7. Oktober und das alles wegzulassen. Das ist halt so eine perfide Kommunikationspolitik, Strategie, weil dadurch können sie ja nicht sagen, wir sind gegen Israel oder so. Wir haben es einfach nur weggelassen, damit die Leute sich selber den Teil denken können. Das ist immer so ein Versuch, sich nicht angreifbar zu machen. Das
ja, natürlich wäre es wäre natürlich deutlich besser und deutlich kompakter und vollständiger, wenn alle möglichen Kritikpunkte eingeflossen wären. Das hat mich auch fasziniert im negativen Sinne, dass man sich auf eine Bühne stellt und Kritik übt. Aber dann so einseitig, dass es schon perfide ist. Da hast du recht, gebe ich dir recht. Aber natürlich ist es so, dass...
Der Punkt geht noch weiter. Es gibt noch andere Menschen, die eine Stimme brauchen, wie zum Beispiel die Millionen von Flüchtlingen im Südsudan. Da findest du den normalen Medien.
Ja, aber das ist wieder dein Whataboutism. Das ist wieder dein Whataboutism. Das ist mir schon so oft aufgefallen, sobald man einen Punkt anspricht, ja, die Menschen im Südsudan, natürlich der Krieg im Jemen und es gibt in jedem Land gibt es benachteiligte Menschen. Du kannst nicht erwarten, dass man sich auf einer Bühne, auch wenn es eine große Zuschauerschaft hat, klar, dass man sich dann zu allem äußert. Es gibt auch.
Aber warum immer nur, wenn man Israel beschuldigen kann? Warum immer nur dann? Das ist das Komische. Das ist der Punkt, der mir so übel aufstößt. Kein Wort über die Verbrechen in Syrien, im Jemen, über das, was der Iran macht,
die Hezbollah. Natürlich wäre das vollständig gewesen.
Immer nur, wenn man Israel beschuldigen kann.
Es wäre vollständig gewesen, natürlich. Aber es geht ja jetzt in diesem Punkt, die haben nur eine beschränkte Zeit. Und man kann jetzt nicht einfach stichpunktartig runterrattern, für wen man sich alles einsetzen will. Du könntest auch kritisieren, warum haben sie sich in dieser Rede nicht ausgiebiger dem Russland-Ukraine-Konflikt gewidmet, weil der auch komplett ein Unrechtsregime beinhaltet. Und dass da auch schon zehntausende Menschen gestorben sind. Also du kannst nicht erwarten, dass man in einer Rede alles kritisiert. Und deswegen haben sie sich meiner Meinung nach zu Recht auf einen Konflikt konzentriert. Sie haben keinen Antisemitismus per se betrieben, weil sie nicht das Judentum, die Religion, die Juden thematisiert haben, sondern Kritik an Israel verlautet haben. Apartheid, Genozid, das sind Begriffe, die nicht stattfinden. Ne? Wir haben die UN beispielsweise und den Internationalen Strafgerichtshof, dass das Punkte sind oder Institutionen sind, die gesagt haben, das findet nicht statt. Daran muss man sich orientieren. Mhm. Deswegen ne, war das vielleicht eine Kritik, die zu scharf war möglicherweise. Aber ganz klar ist es berechtigt, wenn man eine Kritik an Kriegsparteien nimmt. So, Israel ist eine Kriegspartei. Ich würde sagen, die muslimischen Akteure, wenn man das einfach hält, die muslimischen Akteure sind die andere Kriegspartei und dann steht da diametral gegenüber und dann ist es falsch, nur eine Kriegspartei zu unterstützen oder zu kritisieren, aber dass man das als Antisemitismus festmacht, das finde ich falsch. Wir haben im Kulturbetrieb zum Beispiel immer wieder, wie gesagt, in der Documenta, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo dann auch diese Kritik laut wird. Aber es muss ganz klar unterschieden werden zwischen diesen beiden Punkten und das wird es viel, viel zu wenig und das finde ich auch immer falsch, wenn man einen Waffenstillstand fordert, gerade im Russland-Ukraine-Konflikt, dann wird einem eine Putin-Nähe oder eine Russland-Nähe unterstellt, weil man sagt, okay, Waffenstillstand heißt, die Grenzen jetzt einfrieren und das heißt, die Grenzen oder die Gebietsgewinne, die Putin, die Russland erreicht hat, die werden eingefroren und okay, das akzeptieren wir. So, und das Gleiche auf den Nahostkonflikt übertragen würde auch bedeuten, dass die Grenzen, die jetzt gerade bestehen, dass man die einfriert, Aber ich finde, dass erstmal Waffenstillstand per se garantiert nichts Falsches ist, was man fordern kann. Ich finde das gut und das wurde ja auch gefordert. Und da wird viel zu wenig drüber gesprochen, dass immer diese Antisemitismuskeule geschwungen wird. Aber dass Waffenstillstand gefordert wurde und das aufmerksam gemacht wurde auf den Tod der Palästinenser eben auch. Natürlich muss man auf den Tod der Jüdinnen, Juden, der Israelis auch eingehen, was genannt hätte werden müssen. Aber das ist eben ja nur das halbe Bild und das muss man einfach ganz klar sehen.
Ja, das, die Problematik, die daraus erwächst, ist halt, dass man den Täter zuerst auffordern sollte, die Waffen niederzulegen.
Wer ist denn der Täter im Nahostkonflikt? Du willst jetzt wieder einen Täter festmachen?
Ja, weil die Hamas, die könnten ja den Krieg sofort stoppen, indem sie die Geiseln freilassen und sich ergeben. Und damit wäre die Sache geritzt.
Aber der Krieg, der dauert seit 1890 Jahren. Und du glaubst jetzt, dass die Hamas die aktuelle der Regierung sind?
Wie gesagt, es ist ja das Thema die Berlinale und jetzt nicht der Ursprung dieses Konflikts. Was ich halt auch so bezeichnend fand, war die Transperson, die da stand und die leicht bekleidete Frau, setzen sich halt für den Bereich ein. Und das wären halt so Leute, die keine 5 Minuten in dem Gaza Streifen überleben würden. Und das ist so ein bisschen wie Chicken for KFC. Das ist irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig. Und der andere Punkt war auch, 5 AfD-Abgeordnete wurden ausgeladen, weil man Probleme, weil man vermutet hat, da könnte man eine rechtsextreme Nähe zu suggerieren. Und deswegen hat man die ausgeladen, weil man solche Leute nicht haben möchte. Und stattdessen hat man sich welche eingeladen, die solche Aussagen tätigen. Und das Schlimme ist auch noch, das Publikum, alle haben noch geklatscht, selbst Claudia Roth und Kai Wegener haben dazu noch geklatscht und dann kam auch so ganz veranscheinige Ausreden, wie Kai Wegener könnte nicht genug Englisch und er wusste gar nicht, wofür er geklatscht hat. Claudia Roth meinte, ja, ich habe für jemand anders geklatscht, ja, natürlich. Und dass auch die Moderatorin da überhaupt nicht eingegriffen hat. Also dass das einfach so rückgratlos hingenommen wurde. Und Jan Fleischauer hat das schön zusammengefasst. Nach der Tragik kommt die Grotesk. Und das hat es eigentlich schön zusammengefasst. Dass man sich so feige da noch rausredet, das ist so. Und ein Punkt.
Aber, was hättest du denn erwartet? Also was hättest du denn erwartet von Claudia Roth? Was hättest du erwartet von den anderen Menschen im Publikum? Sie haben ja recht mit ihrer Kritik, die sie geübt haben an Israel, an der IDF, an den Militäreinsätzen, die jetzt seit Jahren, Jahrzehnten stattfinden in Palästina, im Westjordanland, im Gazastreifen, die stattfinden. Das muss man kritisieren, weil es viele Morde beinhaltet, weil es militärische Stärke gegenüber anderen beinhaltet und Siedlungspolitik. Und was erwartest du? Natürlich, das Bild wäre komplettierter gewesen, wenn auf der Bühne eben auch gesagt wurde, möglicherweise noch eine andere Person, die das dann gegenüberstellt. Aber eben, ne, 7. Oktober, dass dort 1200 Juden gestorben sind, oder Israelis gestorben sind und das eben auch ganz klar thematisiert werden muss. Das wäre vollständiger gewesen. Aber hättest du jetzt erwartet von Claudia Roth, dass sie auf die Bühne stürmt und sagt, das ist zwar zur Hälfte richtig, aber ich möchte noch darstellen, dass das und das ja auch noch berücksichtigt hätte werden sollen. Natürlich, aber dann könnte man das ja jedem vorwerfen. Würdest du jedem im Publikum vorwerfen, dass er oder sie sich da nicht geäußert haben?
Also als Politiker hat man halt eine Vorbildfunktion, weil man das Volk vertritt. Und wenn sie auf die Bühne gestürmt wäre, dann hätte sie natürlich ziemlich Respekt vor mir. Aber das habe ich nicht erwartet, nicht zu klatschen. Und wenn sie das Wort gehabt hätte, irgendwann hatte sie auch war sie auch auf der Bühne, da hätte sie ja dazu was sagen können. Aber das hat niemand da gemacht.
Aber nicht zu klatschen ist ja genau, nicht zu klatschen ist ja genauso eine Äußerung. Also klatschen heißt, ich stimme zu. Nicht zu klatschen heißt, ich stimme nicht zu. Und dann hätte sie auch wieder Partei ergriffen und dann hätten wieder die Muslime, die Palästinenser, die den für Gaza stehen und Free Gaza propagieren, hätten ja gesagt, ja, Claudia Roth, die wird ja auch von vielen Musliminnen und Muslimen finanziert und die Muslime gehören natürlich zu Deutschland und die klatscht nicht, wenn da Palästina verteidigt wird und Israel kritisiert wird. Das ist ja genauso fadenscheinig, dann hätte ja wieder eine Partei quasi den Kürzeren gezogen. Das heißt, man kann nicht sich komplett entziehen, man muss klatschen, man kann auch sagen, nicht klatschen, man kann ja auch nicht zur Hälfte klatschen. Deswegen finde ich die Kritik an Roth da so ein bisschen fadenscheinig, weil wie man es macht als Politiker, man macht es immer verkehrt. Es gibt immer Medienberichte, die dann sagen, ja, das hat sie richtig gemacht, das hat sie falsch gemacht. Und natürlich wird das jetzt so ausgelegt von denen, die es ausschlachten können. Das ist ein ganz klares Medienphänomen, die es ausschlachten können, die schlachten es aus. Und die, denen es gefällt, denen, die lassen unter ferner Liefen, betrachten es nicht weiter. Das heißt, das muss man auch immer sehen. Natürlich gibt es die Positionen, aber immer bitte auch betrachten, dass wenn man aus einer neutralen Perspektive das Ganze sieht, wie ich es versuche, dass es eben nicht möglich ist, als Politiker da die richtige Maßgabe, das richtige Fingerspitzengefühl zu finden.
Ich finde, dieser Volker Beck, der trifft das schon ganz gut, der Vertreter der deutsch-israelischen Gesellschaft. Aber das ist ja, dort ist es eben schon angeschnitten, das ist ja nicht das erste Mal der Vorfall. Dort ist die Documenta erwähnt. Da muss man noch erwähnen, 2018, das mit dem Echo, wo Farid Bang ernsthaft für seine antisemitischen Äußerungen, die muss man so bezeichnen. Ich meine, er hat, ich will das an der Stelle lieber nicht wiederholen, das ist einfach nur ekelhaft. Ja. Dafür hat er dann noch eine Auszeichnung bekommen mit dieser Fitzpiepe-Kollega. Und dadurch ist ja auch der Echo eingestellt worden. Also wir sehen da eine ziemlich lange Spur in dieser Kunst- und Kulturszene, dass immer wieder Antisemitismus aufkommt.
Ja, und wenn wir uns mal die Szene angucken, die Kulturszene,
weil wenn wir uns die mal angucken, wie die politisch gepolt sind, kommen die eher aus dem linksgrünen, aber eher linken Spektrum.
Ja, genau.
Und dort ist Antisemitismus sehr weit verbreitet. Also da geben sie der rechten Szene die Hand und sind sich da einig. Und das... Also, weil die sich immer so moralisch wertvoll darstellen für die Kämpfer der Unterdrückten. Und dann kommt von gerade denen, die sich als die moralischen Lichtgestalten präsentieren, solche Äußerungen. Da sieht man eigentlich, dass die gar nicht anders sind als die Rechten. Und das ist halt so, als wären die so tolerant. Wenn man sich die Berlinale mal anguckt, das ist ein kleiner geschlossener Kreis. Und wenn du die kritisierst, dann ist man homophob, dann ist man transphob, dann ist man dieses und jenes, dann gehen sie sich sofort wieder in die Opferrolle. Und wenn die austeilen, dann ist das wieder gerechtfertigt. Und das kotzt mich an diesen Pappnasen so an. Und ich meine, dann sind wir wieder gut genug für staatliche Subventionen. Ich meine, welcher deutsche Film kann sich selber finanzieren ohne staatliche Zuschüsse? Da nehmen sie das Geld wieder, gerne. Aber wenn es darum geht, woher kommt denn das Geld? Ja, ihr dürft keine Waffen nach Israel schicken. Aber das Geld, was ihr dadurch einnimmt, das nehmen wir gerne für unsere Subventionen.
Ja, ich finde es einfach paradox, wie sich diese Mitte-Links-Menschen, eben der Berlinale oder des generellen deutschen Kulturbetriebs, ne, du hattest recht, das ist eben links, Mitte-Links, geprägt ist und dass diese Menschen sich immer versuchen auf die Seite der Kleinen und Schwachen zu stellen. So, und die Frage ist halt, wer im Nahen Osten, im Nahostkonflikt, ist jetzt der Kleine und Schwache? Und ich finde, dass da eben, sobald man da auch wieder Partei ergreift, dass der Mitte-Links-Kulturbetrieb Partei ergreift und dass das ja auch wieder falsch ist, sobald man sagt, die Kleinen und Schwachen sind entweder A oder B, sind jetzt die Partei oder die Partei. Letzten Endes müsste man ja, du hast es ja argumentiert, Israel wären die sich verteidigen. Warum ist jetzt der linke Kulturbetrieb nicht für Israel, weil aus deiner Perspektive Israel, die sind, die sich verteidigen. Ne, wenn du den 7. Oktober anführst und sagst, da hat es das Attentat gegeben und Israel verteidigt sich, dann müssten sie ja theoretisch ihre Meinung da ändern. Und warum jetzt gerade auf Seiten Gazastreifen der Palästinenser, dann ist ja das quasi die Äußerung, die gegen deine steht und sagt, ja, die Muslime, die Palästinenser sind die Schwachen, die kleinen Schwachen, für die wir uns stellen, wo die politische Linke generell für eintritt. Und das steht ja komplett diametral dem gegenüber. Also rein theoretisch, einer von denen hat Unrecht, also entweder du oder der linke Kulturbetrieb, die ich sage jetzt mal zusammenfasse, weil man einfach nicht sagen kann, wer jetzt der Kleine und Schwache ist. Wie würdest du sagen, ist die politische Linke hier auf dem richtigen Weg und verteidigt die sich verteidigen oder die Angreifer?
Ach, das ist, das mir schon fast auf ein Silbertablett präsentiert und besser geht's gar nicht. Weil ich habe das mal aus einer psychologischen Perspektive betrachtet. Denn zum Beispiel bei der Documenta und beim Echo, da gab es sofort Konsequenzen und das wurde hart kritisiert. Gar kein Thema. Als Gil Oferim da seine Falschbehauptung, damals wusste man das ja noch nicht, getätigt hat, da war ja, ich glaube, noch am selben Abend Massenbekundung für Israel, für den Schutz von Juden und hast du nicht gesehen.
Und das ist jetzt weniger. Das heißt, je weniger Moment. Zustimmung da ist, desto eher stellt man sich auf die Seite, dass Israel einfach sehr, sehr überschwänglich Gewalt anwendet gegen Palästinenser und im Gazastreifen. Das heißt, diese Tötung von muslimischen Menschen ist falsch und zu stark und das wird kritisiert. Das heißt, dass die Gewalt von Israelis an den Palästinensern zugenommen hat seit Documenta, seit Oferim, oder?
Ich war noch nicht ganz fertig mit meiner...
Das ist ja einfach der Fakt. Sag doch erstmal, stimmt das ja so? Also die Gewalt... Anwendung von Israel und des israelischen Militärs hat seit Oferim und seit der Documenta stark zugenommen. Und das muss man kritisieren. Die Situation war nämlich vor einem Jahr, vor zwei Jahren noch eine ganz andere, weil Israel jetzt deutlich mehr Gewalt anwendet und dadurch mehr Tote. Ne? Ich hatte gesagt, 20.000 bis 30.000 Tote laut FAZ, laut UN. Und dass das einfach deutlich mehr Tote sind als die Israelis. Ich will jetzt garantiert nicht Tote aufwiegen, weil es gibt nichts Höheres als ein Menschenleben. Und da sollte man jetzt das nicht aufwiegen, zahlentechnisch. Aber trotzdem.
Ja, wobei ich mich mal frage, wo kommen die Zahlen eigentlich her? Das, ich frage mich immer, wo kommen die Zahlen her, weil kein Journalist darf in das Land. Und also kommen eigentlich die Zahlen, können ja nur von nach Hamas kommen. Und wie glaubwürdig das immer so ist, das ist so, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Aber ich wollte das nochmal kurz weiter ausführen. Wenn wir uns, also die Menschen haben ein ganz klares Bild von gewissen Gruppierungen von Menschen, von wenn wir an einen Manager denken, an einen Künstler, an einen Arzt, da haben wir gleich ein Bild vor Augen. Und so haben wir das auch von Tätern und Opfern. Täter, groß, aggressiv, häufig männlich, Opfer, klein und schwach, meistens Kinder und Frauen hat man dann so ein Bild vor Augen. Und wenn man aus dieser Rolle rausspringt, dann verliert man die Glaubwürdigkeit in den Augen der Gesellschaft. Denn zum Beispiel, ich weiß nicht, da warst du noch ziemlich jung, vor 2006 war das, da ist Natascha Kampusch entkommen, ihren Kidnapper, nach 8 Jahren Gefangenschaft. Und also man
das
hat
für ein Beispiel.
Moment, also Moment, lass mich, ja, Moment. Und da wurde sie gefeiert als die Heldin, als das tapfere Mädchen, das sich befreit hat. Und man war dann ganz entsetzt, als sie selbstbewusst in den Talkshows stand und über ihr Erlebnis gesprochen hat. Und schon ist das ins Gegenteil geschwappt, wo man sie dann nachgefragt hat, ja, wie kann denn das überhaupt sein und hat das überhaupt gestimmt und hast du nicht gesehen? Ja. Und
wer
so ist es.
Moment,
lass mich doch ausreden. Und wenn wir das jetzt mal, dieses Konstrukt auf Israel anwenden. Israel wurde am 7. Oktober angegriffen. Das ist unbestritten. Es gab zig Mitleidsbekundungen und Solidaritätsbekundungen. Und als dann Israel zurückgeschlagen hat, also das Opfer, in Anführungszeichen, hat sich gewagt, sich zu wehren, dann ist das ins Gegenteilige gerutscht, weil die Leute nicht begreifen können, dass Opfer sich auch wehren dürfen. Und deswegen ist da die Stimmung so gekippt.
Das heißt, Israel ist für dich das Opfer im Nahostkonflikt?
Ja, ja, weil ich meine, die Zivilbevölkerung hat überhaupt nichts getan, dass so ein monströses Verbrechen am 7. Oktober stattfand.
Wenn verschiedene Quellen aber davon sagen, 20.000 bis 30.000 Tote, wie gesagt, Aufwiegen von Zahlen ist schlimm, ich weiß das, wissen wir beide, aber wenn man sagt, dass Israel das Opfer ist, aber schon deutlich mehr Menschen auf dem Gewissen hat aus Palästina und dem Gazastreifen, dann wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Also wie kannst du dich hinstellen und allen Ernstes sagen, dass Israel das Opfer ist und dass die Hamas die Täter sind, natürlich die Täter des 7. Oktober, ist klar, aber dass die Palästinenser und dass die Muslimen, die man jetzt als die ich zusammenfasse als die Gegenpartei zu Israel, dass die quasi die ausschließlichen Täter sind. Meinst du jetzt das generell, vielleicht nur seit dem 7. Oktober oder seit der Gründung Israels in den 40er, 50er Jahren, dass du das so zusammenfasst seit immer oder vielleicht nur seit dem 7. Oktober? Also das ist einfach die Verhältnismäßigkeit, die vorne und hinten nicht stimmt.
Ich helfe dir mal, die Frage selber zu beantworten. Als 1939 Hitler so ziemlich ganz Europa überfallen hat in den kommenden Jahren, da war ja Deutschland als der Täter. Aber als dann die Alliierten zurückgeschlagen haben und Deutschland in Schutt und Asche lag, würdest du dann auch sagen, man hätte damals mit dem NS-Regime Sympathie haben müssen und Mitleidsbekundung, weil ich meine, man kann nicht angreifen und dann glauben, die anderen wehren sich nicht. Dann die Alliierten haben sich gewehrt, Deutschland hat dann Pech gehabt, die Hamas meinte, Israel anzugreifen, Israel verteidigt sich, hat die Hamas Pech gehabt. Das ist, man kann nicht einfach jemanden angreifen und sich dann wundern, dass die sich wehren und dann sich zurückziehen und dann sagen, oh, wie könnt ihr
nur? Du kannst ja nicht allen Ernstes jetzt Israel oder die Palästinenser mit Nazi-Deutschland vergleichen, weil es einfach Nazi-Deutschland erst über ganz Europa hergeschwappt ist und alles erobert hat und Menschen umgebracht und in Konzentrationslager gesteckt hat. Millionen Menschen, die dabei ums Leben gekommen sind, und das dann vergleichen mit einem Konflikt, der seit 80, 90 Jahren anherrscht und andauert und wo es immer wieder Spitzen von einer Seite gab und von der anderen Seite, wo 1000 Tote auf beiden Seiten vorhanden sind. Und das ist einfach eine ganz andere Verhältnismäßigkeit. Deswegen kann man nicht sagen,
muss man aber auch sagen, als 48 Israel gegründet wurde, da hat ja die noch ganz frische UNO den Plan auf den Tisch gelegt, weil die Briten hatten kalte Füße mit ihrem Mandat bekommen, weil ihnen das zu heikel wurde, hat die NATO gesagt, die UN, das könnte Israel sein, das könnte Palästina sein. Wie seht ihr das? Israel hat ja gesagt, Palästina nein. Die hatten ihre Chance für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist fairerweise, muss man das auch dazu sagen. Und wenn man die nicht nutzt, tja.
Nein, deine Aussage mit der Zwei-Staaten-Lösung, das beinhaltet immer wieder, meiner Meinung nach, und da sind sich auch viele einig, dass man nicht die Zwei-Staaten-Lösung, wenn die ausgeschlagen wurde in den 70ern, in den 80ern, dass man jetzt sagen konnte, ja, die Hamas oder die Palästinenser sind ja schuld, weil in den 70er, 80er Jahren wurde die Zwei-Staaten-Lösung ausgeschlagen. Wir haben jetzt und alle 10 Jahre haben wir eine ganz neue Situation, die sich neu ergibt mit neuen Menschen, die an den, die in den Führungspositionen sitzen und die an den Machtapparaten sitzen. Und da kann man nicht sagen, ja, es wurde mal ausgeschlagen. Es muss Jahrzehnt für Jahrzehnt und theoretisch Jahr für Jahr neu verhandelt werden und neu gesehen, wie kann man diesen Konflikt lösen. Und meiner Meinung nach ist dieser Konflikt in der jetzigen Situation nicht zu lösen, weil es von beiden Seiten immer wieder die Kritik an den anderen gibt und die sind schuld und die sind schuld. Und deswegen kann ich einfach nur auf eine neutrale Perspektive hoffen. Und ich verstehe einfach nicht, wie du dann Nazi-Deutschland mit der Hamas gleichsetzt oder mit den Palästinensern. Die Hamas ist ja ein Phänomen, was nicht durchgängig mit den Palästinensern gleichzusetzen ist. Deswegen sind die Palästinenser der Hauptgegner der Israelis. Und dann, dass du dann die Nazi-Verbrechen mit den Palästinensern gleichsetzt.
Die Hamas sind die Gegner. Und dazu muss man sagen, die haben ja alles mit Videos und GoPros gefilmt. Und da hatte man ja auch gesehen, es waren nicht nur Hamas-Mitglieder, sondern auch Zivilisten, die am 7. Oktober teilgenommen haben. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, wie die dann wieder im Gazastreifen empfangen wurden, wie Helden wurden die gefeiert, das ist nur noch ein weiterer Schlag ins Gesicht. Und da muss man natürlich auch sagen, die Hamas hat ganz eindeutig in ihrer Charta geschrieben, wir wollen keine Zwei-Staaten-Lösung, wir wollen keine Ein-Staaten-Lösung, wir wollen die Vernichtung Israels. Das hat die Hamas ganz deutlich gesagt. Wie willst du mit denen ernsthaft verhandeln?
Kann man nicht verhandeln, aber das ist auch nur ein derzeitiges, aktuelles Phänomen, was die Interessen, Anführungszeichen, der Palästinenser vertritt. Die Palästinenser sind seit 70, 80, 90 Jahren die Gegner der Israelis und dass das die grundsätzliche, diametrale, entgegengesetzte Partei ist dessen. Die Hamas, mit denen kann man nicht diskutieren, die muss man, vernichten ist ein starkes Wort, aber je früher man die Hamas auslöscht, desto besser.
Ja, aber wie? Das Palästinenser, wenn die sich hinter Zivilisten verstecken, wie willst du denn das machen? Du hast es ja gerade selber gesagt, man muss die bekämpfen.
Ja, kann man ja nicht. Also es ist ja nur ein theoretisches Konzept, dass man die Hamas jetzt besiegen kann. Natürlich wird die weiterleben, aber du setzt eben die Hamas ganz oft mit den Palästinensern gleich. Und dass es Siedlungsprojekte gab, die Palästinenser verdrängt haben und ermordet haben, dass das grauenhaft ist und deswegen kann ich die, um zurückzukommen zur Berlinale, kann ich verstehen, dass man Israel kritisiert. Man muss natürlich auch die Palästinenser und natürlich überhaupt an erster Stelle die Hamas kritisieren. Aber deswegen ist, wie gesagt, wir kommen ja zur Ergebnissicherung und dass man da zentral sagt, Antisemitismus muss unterschieden werden vom Judenhass und von Judenfeindlichkeit. Antisemitismus ist Judenfeindlichkeit und es muss unterschieden werden zwischen Israel-Kritik. Weil wir kritisieren hier einen Staat und die Militäroperationen eines Staats, aber es muss auch unterschieden werden, dass die Hamas nicht Palästina ist und Palästina nicht die Hamas ist, sondern die Hamas eine Terrororganisation und die Palästinenser meiner Meinung nach eben jahrelang aus ihrem Gebiet verdrängt worden sind. Natürlich kann man da noch den ganzen Nahostkonflikt in der historischen Perspektive betrachten. Aber um eben zurückzukommen auf den deutschen Kulturbetrieb, es darf diese Antisemitismuskeule nicht geben, sobald man Israel kritisiert, weil das die ganze Debatte erschwert. Es muss eine neutralere Perspektive gefunden werden, wie man sowohl Israel kritisieren kann, als auch die Palästinenser-die Hamas, die man sowieso kritisieren muss, aber dass einfach eine neutralere Perspektive kommt. Und wenn das jetzt, so wie es der Fall ist, im Einjahresrhythmus gefühlt, im deutschen Kulturbetrieb der Fall ist, Documenta, Lit Cologne möglicherweise, wir sind gespannt, was da jetzt passiert, oder auch eben die Vorwürfe von Kollege und Farid Beng beim Echo, dass das quasi einmal im Jahr so einen Aufschrei gibt, aber dass dann immer die Antisemitismuskeule kommt und keine vernünftige Auseinandersetzung mit dem Nahostkonflikt, wo es um Israel gegen Palästina geht oder Juden gegen Muslime, wo man die ganze Komplexität wegnimmt und sagt, ja, das ist ja wieder Judenfeindlichkeit. Aber die Thematik, dass die Religion da eine Rolle spielt, die ist meiner Meinung nach sehr, sehr unterrepräsentiert und die sollte heutzutage keine Rolle mehr spielen. Und sobald man nicht ausdrücklich sagt, ja, das sind schlechte Menschen, weil sie Juden sind. Das ist ganz klar Antisemitismus, das ist ganz klar Judenfeindlichkeit, das muss absolut verfolgt werden, aber hat eben nichts mit Israel-Kritik zu tun in der Linie. Es geht häufig Hand in Hand, aber sobald es eben nicht Hand in Hand geht, muss man auch ganz klar unterscheiden. Und das hat gefehlt auf der Bühne. Ich befürworte jede Kritik und das Bild wäre natürlich kompletter gewesen, wenn beide Seiten mehr Mitsprache bekommen hätten oder thematisiert worden wären.
Ja, genau. Also da muss man trennscharf unterscheiden zwischen Kritik und Antisemitismus. Da gibt es ja so ein Modell, das 3D-Modell heißt das. Kann man gerne mal, wenn einen das interessiert, bei Wikipedia mal nachlesen. Dadurch kann man halt genau gucken, was ist Kritik und was ist Antisemitismus. Und was mich halt, um das zusammenzufassen, meine Perspektive, was mich halt immer so stört, ist, dass dieser Antisemitismus unter dem Deckmantel der Humanität ausgelebt wird. Denn wenn man halt du hattest das schon gesagt, da muss man auch das ganze Bild nennen und nicht einfach nur Frame und kleinen Ausschnitte daraus ziehen. Und weil dadurch entstehen einfach Verzerrungen. Und das merkt man halt immer wieder, ja, gerade in dem Kulturbereich, bei den Linksextremen, ja. Dass da doch eigentlich häufig unterschwellig, wie heißt es, dass da doch eher der Antisemitismus der Treiber ist und nicht gerechtfertigte Kritik. Denn gerechtfertigte Kritik ist zum Beispiel, du hattest es erwähnt, mit der Siedlungspolitik. Das wird ja auch ganz offen kritisiert und da schreit niemand Antisemitismus.
Da wird auch oft Antisemitismus kritisiert, aber es sollte eben Israel-Kritik sein und nicht Bezug auf die Religion, was da eben gar kein Faktor ist.
Nee, ich meine, diese Siedlungspolitik, das ist ja gerechtfertigte Kritik, denn da geht es um politische Entscheidungen und nicht um den Staat Israel oder um das jüdische Leben. Und bei Antisemitismus ist es halt dann, wenn man den Israelis ihr Existenzrecht abspricht. Und das ist halt so dieses perfide, dass ich hatte das anfangs schon gesagt, dass Jemen überhaupt nicht erwähnt wird, der Sudan, das sind auch Menschen, die eine Stimme brauchen. Und da frage ich mich, warum kommt da niemand? Nicht nur in der Berlinale nicht, sondern allgemein im Kunstbetrieb wird da überhaupt nichts erwähnt. Und dann finde ich immer, wenn einem Menschenleben interessieren, dann bitte alle. Aber nicht immer da, wo man dann komischerweise immer Israel beschuldigen kann. Das stinkt mir zu sehr nach Antisemitismus. Schwieriges Thema, genau. Gar keine Frage. Und an dieser Stelle wollen wir natürlich auch unsere Zuhörer zu Wort kommen lassen. Wir sind gespannt, wie ihr zu diesem Thema steht. Sagt uns unsere Meinung gern mal. Lasst es uns unbedingt in den Kommentaren wissen. Wir würden gern dort mit euch weiter diskutieren. War das jetzt Kritik oder Antisemitismus? Wie steht ihr dazu? Und vielen Dank fürs Einschalten. War eine schwierige Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Kevin, mach's gut. Ciao.
Jo, mach's gut und das erstmal dazu.